Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Ich bin Jule Reimer und wünsche einen guten Tag. Das hier wird vermutlich ein Aufreger. Die Deutsche Umwelthilfe ruft Bürger zur Anzeige von Falschparkern auf, denn zahlreiche Städte würden viel zu wenig gegen diese Verstöße, vor allen Dingen auf Gehwegen, vorgehen. Einen anderen Aufreger behandeln wir gleich in dieser Sendung. Pünktlich zu Beginn des Gipfels der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel wurde die bislang geheime Zusatzvereinbarung in die Öffentlichkeit gespült, mit der das in Umwelt- und Klimafragen so umstrittene Mercosur-Freihandelsabkommen zwischen der EU und den südamerikanischen Staaten zukunftsfest gemacht werden soll. Wie diese Zusatzvereinbarung von umweltbewegten Handels-NGOs beurteilt wird, hören Sie gleich im Interview mit Theresa Kofler von der Plattform Anders Handeln. Wir berichten vom Agrar- und Fischereiminister, Treffen und der Kutter-Demo gegen das geplante Grundschleppnetzverbot. Verdächtig hohe Werte ermittelt eine neue Studie zu Abgasen von Dieselautos. Wir berichten über Gesundheitstourismus und Botox-Vergiftungen in der Türkei. Und im Verbrauchertipp geht es darum, Abos fremdverwalten zu lassen, worauf man achten soll, wenn man Online-Kündigungsdienste in Anspruch nimmt. In Büsum in Schleswig-Holstein tagt seit gestern die Agrarministerkonferenz, zunächst nur auf Referentenebene und seit heute und morgen auch mit Ministerinnen und Minister der Länder. Die wichtigsten Themen sind der Umbau der Tierhaltung, aber auch die Diskussion über eine neue EU-Verordnung, wo es um die nachhaltige Verwendung von Pflanzenschutzmitteln bzw. Pestizideinsatz geht. Für viele Diskussionen in den Küstenländern sorgt eine geplante EU-Verordnung, die grundberührende Fischerei von kommenden Jahr an zunächst in Schutzgebieten und später grundsätzlich verbieten soll. Und da fürchten vor allem Muschel- und Krabbenfischer das aus für ihre Branche. Deshalb ist heute eine große Demo im Gange. Direkt in Büsum steht mein Kollege Jörn Schaar. Herr Schaar, was passiert da heute? Was fordern die Fischer?
Die Fischer haben sich hier getroffen, weil Büsum auch ein wichtiger Ort für die Krabbenfischerei ist. Der gesamte Fang der schleswig-holsteinischen, dänischen Fischern, teilweise auch aus Niedersachsen, wird hier angelandet für den Weitertransport nach Marokko vorbereitet, wo die Krabben dann geschält werden. Entsprechend sind hier ungefähr 90 deutsche, dänische und niederländische Kutter angekommen. Die wollten eigentlich einen Korso am Tagungsort vorbeifahren. Das ist nun ausgefallen wegen des Wetters, wegen des Windes, der hier zu viel Wasser in den Hafen drückt. Und deswegen haben sie sich auf ein Hubkonzert beschränkt, weil das einfacher ist und weil das mehr Aufmerksamkeit erzeugt. Und man hört es vielleicht im Hintergrund, es ist wirklich ohrenbetäubend laut. Ich habe mich ein paar hundert Meter entfernt aufgestellt. Das Weltnaturerbe Wattenmeer ist das Arbeitsgebiet der Fischer und die sagen, deren Netze berühren kaum den Boden, pflügen den Meeresgrund auch kaum auf. Das betont auch das Thünen-Institut für Seefischerei, deren Leiter Kraus sagt, ein undifferenziertes Verbot dieser Fangmethode würde auch das Aus für die Branche bedeuten. Denn auch die Krabbenfischer können nicht ausweichen. Ihr Fang kommt nur in Wassertiefen bis 20 Meter vor und daraus folgt, die Kutter wären mit einem Schlag nichts mehr wert. Die Schiffe sind aber häufig Teil der Altersversorgung vieler Fischer, weil die Kapitäne sie entweder verkaufen oder verchartern, wenn sie in Ruhestand gehen.
Nun ist Nationalpark aber Nationalpark, also das Wattenmeer. Was sagen denn die Naturschutzverbände zu dem EU-Vorstoß?
Der Naturschutzbund NABU und der BUND sehen den Aktionsplan der EU als Folge jahrelanger Tatenlosigkeit der Küstenländer, die einen effektiven Meeresschutz bis jetzt nicht umgesetzt hätten. Vom BUND hieß es auch noch, dass die vergangenen Jahre auch nicht dazu genutzt worden seien, um nach naturverträglichen Lösungen zu suchen. Die sieht aber das Wattenmeerbüro des WWF in Husum. Eine nachhaltige Nutzung des Meeres sei möglich, sagen die, wenn die Fanggebiete reduziert würden. Das gehe aber nur gemeinsam mit den Fischern und den Naturschutzverbänden. Die Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste hält auch nichts von einem pauschalen Verbot, weil die Netze der Krabbenfischer eben leichter seien und den Meeresboden fast gar nicht beeinflussen. Und auch das Thünen-Institut für Seefischerei rät davon ab, ein Komplettverbot würde nur dazu führen, dass unsere Probleme in andere Teile der Welt verlagert werden, sagt der Leiter Gerd Kraus.
Wie ist die Position der Agrar- und Fischereiminister?
Die haben sich schon sehr klar gegen ein pauschales Verbot ausgesprochen, das sei zu undifferenziert. Nötig sei jetzt ein ausgewogener Kompromiss zwischen Schutz und Nutzung, sagte Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Werner Schwarz, der auch AMK-Vorsitzender ist. Kurz vor 18 Uhr wird hier im Büsumer Hafen Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir zu den Fischern sprechen. In einer Mitteilung hieß es vorab, es müsse zwar bessere Regeln für grundberührende Fischerei geben, die müssten aber ausgewogen sein.
Nun ist die Grundschleppfischerei nicht das einzige Thema. Was ist denn noch absehbar, was auf der Tagung der Agrar- und Fischereiminister noch eine wichtige Rolle spielt?
Diskussionen dürfte es geben um den Umbau der Tierhaltung dort, vor allem um das Kennzeichnungsgesetz. Das geht den Ländern alles zu langsam, da ist die Finanzierung noch unklar und vor allem umfasst es nur die Schweinehaltung und selbst die nur zum Teil. Da erwarten die Länder also deutliche Bewegung vom Bund. Und auch der Bauernverband meldete sich dazu zu Wort. Dieser Umbau müsse praxisgerecht passieren, damit die Landwirte eine Perspektive hätten. Und auch bei der grundlegenden Ausrichtung der gemeinsamen Agrarpolitik wird es wohl ein wenig haken, denn da ist viel zu besprechen, unter anderem ein Modell für eine Gemeinwohlprämie. Eine Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums hier in Schleswig-Holstein sagte mir, man werde zwar sicher einen Beschluss finden, aber der Weg dahin, sagt sie, das werde wahrscheinlich schwer werden.
Jörn Schaar berichtete von der Agrar- und Fischereiministerinnenkonferenz im schleswig-holsteinischen Büsum. Vielen Dank. Dokumente durchsickern zu lassen, hat derzeit Konjunktur. Da war zum Beispiel der Referentenentwurf zum Heizungsaustausch von Wirtschafts- und Klimaminister Habeck, der unvollständig der Bild-Zeitung zugespielt wurde. Pünktlich zum Beginn des Gipfels der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel wurde jetzt ein anderes bislang geheimes Dokument in die Öffentlichkeit gespült, nämlich die Zusatzvereinbarung, mit der das in Umwelt- und Klimafragen heftig kritisierte Mercosur-Freihandelsabkommen zwischen EU und den südamerikanischen Staaten zukunftsfest gemacht werden soll. Theresa Kofler, Sie sind von der österreichischen Plattform Anders Handeln, die EU-Handelspolitik kritisch begleitet. Welchen Wert hat dieses Mercosur-Zusatzprotokoll jetzt aus Ihrer Sicht?
Ich möchte ganz kurz noch einleiten zu dem Thema Leak und warum ist das eigentlich mal von vornherein schon ein ganz großes Problem, dass dieser Prozess so hinter verschlossenen Türen stattfindet und so intransparent stattfindet. Aus unserer Perspektive ist es nämlich so, dass dieses Abkommen ganz, ganz grundlegende Probleme aufweist und dass mit diesem Abkommen in der jetzigen Form, wie das so aufgesetzt ist, nicht die notwendigen Veränderungen im Mobilitätssektor, im Agrarsektor, im Energiesektor stattfinden können, die wir brauchen, um die Klimaziele einhalten zu können.
Tatsächlich zählt diese Zusatzvereinbarung aber alle wichtigen internationalen Umweltabkommen auf und es gibt auch Formulierungen, die ganz klar sagen, diese Abkommen müssen eingehalten werden.
Ganz genau. Das Zusatzabkommen ist jetzt ein Abkommen, in dem sich nochmal darauf bezogen wird, welche anderen internationalen Abkommen es gibt. Das heißt, es ist eigentlich eine Ansammlung von Abkommen und überhaupt nichts Neues. Das heißt, es
Na gut, aber es steht auch drin, das muss alles eingehalten werden im Rahmen des Mercosur-Abkommens.
Genau, es steht drin, das muss alles eingehalten werden. Fakt ist auch, wir sehen, dass das nicht passiert. Also wir sehen beispielsweise, dass anstatt von den Emissionen zurückzugehen, das ist im Fall von Brasilien ein ganz großes Thema, da wurde eigentlich festgelegt mit dem Pariser Klimaabkommen, die Emissionen müssen zurückgehen. Wir sehen genau das Gegenteil. Wir sehen dasselbe in den EU-Staaten. Wir sind auch weit davon entfernt, die Pariser Klimaziele einzuhalten. Es ist gerade erst vor 2 Tagen der IPCC-Report rausgekommen, der genau das aufzeigt. Das heißt, sich auf diese internationalen Abkommen zu berufen und zu sagen, es ist alles in Ordnung, weil wir haben die Ehe, und dann gleichzeitig ein Mercosur-Abkommen abzuschließen, von dem wir wissen, dass es zu Entwaldung führt, dass es zu mehr Transport führt, dass es zu mehr fossilem Individualverkehr führen wird, ist eigentlich einfach nur ein Lippenbekenntnis. In diesem Papier ist an keiner einzigen Stelle irgendwie von Sanktionen die Rede oder von ganz konkreten Schritten, was passiert, wenn diese Ziele nicht eingehalten werden. Solange wir das nicht haben, ist das alles eigentlich ein Papier, das nur darauf hinweist, was es nicht alles Schönes anderes schon gibt, aber eben nicht effektiv für Klimaschutz und auch Menschenrechtsschutz und andere soziale Fragen.
Dieses Zusatzabkommen wird aber flankiert von verbindlichen Gesetzen. Also zum Beispiel hat die EU-Kommission vorgeschlagen in ihrer Rohstoffstrategie, dass der CO2-Abdruck bei Rohstoffen künftig beim Handel, bei der Produktion festgehalten werden soll. Wir haben ein Lieferkettengesetz, wir haben ein Gesetz gegen Entwaldung, das also eine ganze Reihe Produkte, insbesondere zum Beispiel aus Brasilien oder Argentinien, also Rindfleisch, Kakao, Soja nicht nach Europa importiert werden dürfen, wenn dort Entwaldung eine Rolle spielt. Das heißt, wir haben eine Flankierung. Und abgesehen davon, Brasilien das sagen alle Wissenschaftler, sagt auch die neue brasilianische Regierung, die engagierter ist in Sachen Umweltschutz. Brasilien hat hohe Kapazitäten bei der Produktivitätssteigerung. Da wird Landwirtschaft im Augenblick überhaupt nicht besonders produktivitätsorientiert betrieben, sondern man nimmt einfach neue Flächen.
Ganz genau, so, um da an der Stelle anzuknüpfen, man nimmt einfach neue Flächen, das ist ja genau das Problem.
Aber also, das würde ja durch dieses Gesetz gegen die Entwaldung, damit ist ja Schluss durch das Gesetz gegen die Entwaldung.
Genau, das wäre schön, dass der Entwurf zu den entwaldungsfreien Lieferketten ist ein Fortschritt, allerdings muss man da ein bisschen genauer drauf schauen. Da auch dieser Entwurf hat gewisse Lücken. Diese Lücken sind beispielsweise bei der Liste von Produkten, um die es geht. Da gibt es eine Reihe von Produkten, die in diesem neuen Gesetzesentwurf drinstehen, die das EU-Mercosur-Abkommen betreffen. Da gibt es aber auch eine Reihe von Produkten, für die das nicht der Fall ist. Darunter zählen beispielsweise Tierprodukte, die nicht Rindfleisch sind. Wir haben auch, wenn es um Hühnerfleisch geht, beispielsweise in dem EU-Mercosur-Abkommen große Quotensenkungen. Wir haben auch andere landwirtschaftliche Produkte, wie beispielsweise Mais und Zuckerrohr. Zuckerrohr auch ganz großes Thema in diesem ganzen Bereich Agrotreibstoffe. Das ist das eine, also so beispielsweise in dieses Thema Produkte. Auf der anderen Seite regelt das Lieferkettengesetz zu den entwaldungsfreien Lieferketten auch das Thema, was verstehe ich eigentlich als Wald? Auch an der Stelle ist das Gesetz sehr, sehr eng zugeschnitten und betrifft nicht alle Ökosysteme, die im weiteren Sinne als Wald verstanden werden können. Das heißt, auch da ist sozusagen eine Lücke zwischen dem, was das entwaldungsfreie Lieferkettengesetz abdeckt und was im Rahmen von dem Mercosur-Abkommen passieren würde. Deswegen ist das sozusagen, löst das lange nicht alle Probleme, ne?
Wir stehen aber vor der Situation, dass wir Handelspartner brauchen. Wir haben gesehen, die Abhängigkeit von Russland in Sachen Energie, auch Rohstoffe zum Beispiel. Insgesamt ist Russland auch ein wichtiger Lieferant. Das ist nicht besonders gesund. In Brasilien ist im Augenblick eine Regierung an der Macht, die offen ist für umweltorientierte Vereinbarungen, die aber gleichzeitig auch China als wichtigen Handelspartner sieht. Sollen wir jetzt abwarten, dass sich Brasilien umorientiert?
Also aus unserer Perspektive ist es so, dass wir auf keinen Fall sagen, wir wollen keinen Handel weltweit, aber natürlich auch nicht, also mit den Mercosur-Ländern wollen wir auch handeln. Das Problem ist, das EU-Mercosur-Abkommen ist in den 90er Jahren verhandelt worden. Es ist entsprechend einfach ein Abkommen aus dem letzten Jahrtausend und eben entsprechend den aktuellen Herausforderungen nicht gerecht. Das heißt, wenn ich jetzt ernst nehmen würde, welche Herausforderungen aktuell auf uns zukommen in Bezug auf eben Umorientierung in Bezug auf Rohstoffe, die wir auch brauchen, etc. Dann muss ich ganz anders rangehen und muss ich mir überlegen, wie kann ich den Rahmen so setzen, dass eine sozial-ökologische Transformation für uns möglich wird. Und aus unserer Perspektive ist eben ein Abkommen, das aus den 90ern ist, das primär darauf abzielt, dass Autoteile und Autos aus der EU mit Agrarprodukten aus den Mercosur-Ländern getauscht werden, kann eben darauf nicht die Antwort sein.
Woher wissen Sie, dass das Dokument, was Sie da in den Händen haben, das ist ja auf Februar 2023 datiert, dass das echt ist?
Also dieses Dokument kommt aus verlässlichen Quellen, das wissen wir. Wir wissen also, dass es echt ist. Es ist aus Februar 2023 datiert. Es kann auch sein, dass da mittlerweile noch Veränderungen irgendwie passiert sind, beziehungsweise vor allem, dass in, sagen wir mal, hinter verschlossenen Türen in Zweiergesprächen noch inhaltliche Veränderungen gekommen sind. Nichtsdestotrotz ist in unser Kritikpunkt vor allem eben genau das, so wie, dass wir hier sitzen müssen und uns die Frage stellen, ist das eigentlich echt? Warum können wir nicht bei Verhandlungen, die demokratisch und klimapolitisch und sozialpolitisch so relevant sind, solche Dinge auch öffentlich haben? Und das ist ja natürlich auch nicht zum ersten Mal. Das ist ja bei Handelsabkommen leider Standard.
Das Interview mit Theresa Kofler von der Österreicher NGO-Plattform Anders Handeln haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Und falls Sie es nochmal nachhören wollen, können Sie das unter deutschlandfunk.de, Stichwort Sendung Umwelt und Verbraucher, in der DLF-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Ein großer Teil der auf europäischen Straßen fahrenden Dieselfahrzeuge stößt offenbar immer noch zu viele Schadstoffe aus. Das ist das Ergebnis einer neuen ICCT-Studie. Diese unabhängige Forschungsorganisation führt darin erzielte Ergebnisse darauf zurück, dass immer noch viele Fahrzeuge mit unzulässigen Abschalteinrichtungen unterwegs sind. Einzelheiten aus Berlin berichtet Arne Meyer-Fünffinger.
Bei rund 8 von 10 Messungen von Dieselfahrzeugen der Schadstoffklassen Euro 5 und Euro 6 hat das International Council on Clean Transportation, ICCT, verdächtige Emissionswerte festgestellt. Bei fast der Hälfte seien sie sogar extrem. Extrem bedeutet, dass die gemessenen NOx-Werte 3- bis 4-fach oberhalb der offiziellen Grenze gelegen haben, so das ICCT in der Studie. Die unabhängige Forschungsorganisation, die maßgeblich am Bekanntwerden des VW-Dieselskandals 2015 beteiligt war, zieht daraus den Schluss, dass die jeweiligen Automobilhersteller in der Motorsteuerungssoftware wahrscheinlich bzw. ziemlich sicher unzulässige Abschalteinrichtungen verbaut haben. Die Forscher haben für die Untersuchung die Daten von etwa 1400 Emissionstests ausgewertet, die unter anderem staatliche Stellen seit 2016 in 4 europäischen Ländern vorgenommen haben. Hinzu kommen die Ergebnisse von 700.000 sogenannten Remote Sensing Tests. Dabei wurden die Emissionen von vorbeifahrenden Fahrzeugen gemessen. Betroffen sind Modelle von nahezu allen namhaften Automobilherstellern. ICCT-Geschäftsführer Peter Mock sagte dem Bayerischen Rundfunk:
Wir sind ziemlich überrascht, auch schockiert von den Ergebnissen, weil es sind inzwischen 6 Jahre vergangen, seit Dieselgate sozusagen vorbei war oder die Hochphase von Dieselgate erreicht wurde. Und immer noch sind die Werte bei den Fahrzeugen so hoch, bei so vielen Fahrzeugen so hoch. Und das ist was ich persönlich nicht erwartet hätte und wo ich ehrlich gesagt auch ziemlich schockiert bin.
Nach Angaben der Organisation sind bis heute über 19 Millionen Dieselfahrzeuge mit verdächtigen Emissionen auf europäischen Straßen unterwegs, davon über 2 Millionen in Deutschland.
Droht ein neues Dieselgate? Ja, über erneut festgestellte verdächtige Emissionswerte berichtete Arne Meier Fünffinger. Kliniken in der Türkei preisen Magen-Botox als die ideale Lösung gegen Bauch und Bäuchlein an und gewinnen damit auch Patienten auch aus Deutschland. Jetzt sind Fälle bekannt geworden, bei denen türkische und auch deutsche Patienten nach einer Botox-Behandlung eine Vergiftung erlitten haben. Der türkische Gesundheitsminister hat Ermittlungen gegen 2 Kliniken in Izmir und Istanbul eingeleitet. Unsere Türkei-Korrespondentin Karin Senz ist diesen Ereignissen nachgegangen.
Susanne Akgül geht es Ende Februar nicht gut. Die 32-jährige Hamburgerin lässt sich in einem Istanbuler Krankenhaus Magen-Botox spritzen. Einer türkischen Medienagentur erzählt sie später:
3 Tage nach dem Eingriff habe ich Sehstörungen bekommen. Ich habe meine Augenlider nicht öffnen können. Mir wurde gesagt, das sind normale Nebenwirkungen. Ich habe Atemprobleme, ich habe Probleme beim Schlucken. Ich bekomme das Essen so nicht runter, sondern muss es mit Wasser schlucken, sonst bleibt es mir im Hals hängen. Ich bin extrem müde und habe keine Kraft in meinen Armen und Beinen. Ich bin 32, fühle mich aber wie 82.
Sie hat offenbar eine gefährliche Vergiftung erlitten. Wie genau ist noch nicht klar. Allein in Deutschland sollen insgesamt 12 Frauen betroffen sein, schreibt das Robert-Koch-Institut. In der Türkei laut Medien ein Vielfaches davon. Der Facharzt Mustafa Taschkin vermutet in dem Agenturbericht:
Wenn Botox nicht der staatlichen Kontrolle unterzogen wird, ist das sehr gefährlich. Denn bei Botox ist es wichtig, die Kühlkette einzuhalten. Wird die unterbrochen, wird das Botox schlecht. Das ist die größte Gefahr.
Die Istanbuler Anwältin Ayfer Uyanik ist Expertin für Medizinrecht. Sie rät, sich im Vorfeld eines solchen Eingriffs gut über den Arzt, die Klinik und gegebenenfalls auch über den Patientenvermittler zu informieren.
Nur die Ärzte und Kliniken und Patientenvermittler, die lizenziert sind von dem Gesundheitsministerium, die dürfen Gesundheitstourismus machen. Wenn man zum Beispiel von dem Homepage von dem Arzt kommt, da steht bestimmt diese Lizenzierungsurkunde.
Uyanik hält es für immens wichtig, dass Patientinnen und Patienten auch aus dem Ausland den Behandlungsvertrag nicht erst kurz vor dem Eingriff bekommen. Darin sollten zum Beispiel Informationen über die genauen Leistungen, auch im Fall von Komplikationen, stehen, zum Arzt und auch zu den Kosten.
Das Gleiche sollte mit dieser Informations- und Aufklärungspflicht des behandelnden Arztes sein. Also ich berate alle Ärzte, die mich anschreiben, ja, schick es vorher. damit die genügend Zeit haben, das alles durchzusehen.
Nach dem Eingriff sollten Patientinnen und Patienten unbedingt eine Kopie ihrer Patientenakte mitnehmen, rät die Istanbuler Fachanwältin. Im Fall von Susan Akgül hätte das helfen können. Sie ist mit ihren Beschwerden in Deutschland erstmal zu ihrem Hausarzt gegangen. Der hat sie ins Krankenhaus geschickt, erzählt sie.
Weil aber die Ärzte nicht genau wussten, welcher Eingriff gemacht wurde, welches Medikament in welchen Stellen des Magens gespritzt wurde, haben sie sich mit der Behandlung schwer getan.
Dazu kommen gegebenenfalls rechtliche Schritte gegen den Arzt oder die Klinik. Hier ist ein Gutachten unerlässlich, erklärt Alfa Ujanik. Und man kann selbst beitragen, indem man sich ein paar Notizen macht.
Wo wurde ich operiert? Wann wurde ich operiert? Wie wurde ich aufgeklärt? Von wem wurde ich aufgeklärt? Was sind die Gründe für die Beschwerde? Man vergisst einiges.
Die Vergiftungsfälle nach der Magen-Botox-Behandlung haben erste Folgen. Das türkische Gesundheitsministerium geht gegen die betroffenen Krankenhäuser vor und lässt die Fälle untersuchen. Die Türkei will Medizintourismus ausbauen. Negative Schlagzeilen und die Geschichte von Susan Akgül aus Hamburg sind da kontraproduktiv.
Ich war eine gesunde Frau. Ich bin mit großen Erwartungen in die Türkei gereist, wollte schlank werden, um gesünder zu leben. Aber jetzt habe ich meine Gesundheit verloren.
Karen Sens berichtete über misslungene Botox-Behandlungen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wer sein Geld mehr zusammenhalten will, der sollte zum Beispiel unnötige Abos kündigen. Wobei Abo kündigen manchmal einfacher klingt, als es ist. Im Internet bieten sich Dienstleister als Bezahlservices an, einen dabei zu unterstützen. Manche Dienste erstellen Musterbriefe für eine rechtssichere Kündigung. Andere bieten gleich an, alle Verträge des Kunden zu verwalten. Worauf Sie dabei achten sollten, wie Sie auch alleine richtig kündigen, der Verbrauchertipp von Ulrike Schuld.
Abos von Zeitschriften oder Streaming, Verträge mit dem Fitnessstudio oder dem Stromanbieter. Kündigen lassen Sie sich alle. Schnelle Hilfe dabei versprechen Online-Kündigungsservices. Sie können in einigen ganz bestimmten Fällen nützlich sein, sagt Hermann Josef Tenhagen, Chefredakteur des Portals finanztipp.de. Zum Beispiel,
wenn man von vornherein schon wusste, dass es schwierig wird mit der Kündigung.
Oder auch, wenn die Zeit bis zum Ende der Kündigungsfrist knapp ist. Allerdings sollte man sich im Klaren darüber sein, wie die Geschäftsmodelle der Online-Kündigungsdienste funktionieren.
Einmal, wir machen eine Dienstleistung für dich und wenn wir uns um deine Verträge kümmern, darum, dass die rechtzeitig gekündigt werden, kostet das 1 Euro, 2, 3, 4 im Monat. Das heißt, ich habe schon wieder einen Vertrag.
Und es gibt ein weiteres Geschäftsmodell. Dann schlägt einem der Kündigungsdienst nach erfolgter Kündigung vor, welche Kfz-Versicherung, welchen Strom- oder Gasvertrag man denn in Zukunft abschließen sollte. Dafür erhalten die Dienste von den jeweiligen Unternehmen eine Provision. Die Kosten, die für einen Online-Kündigungsdienst anfallen, seien mitunter nicht transparent, sagt Felicitas Wühler vom Zentrum für europäischen Verbraucherschutz.
Ich sollte nur sicherstellen, dass ich bei einem seriösen Anbieter lande, der dann auch die Kündigung wirklich so für mich durchführt, wie ich das gerne möchte. Und dafür sollten Sie auf jeden Fall vielleicht auch Bewertungen sich anschauen vorher oder eben sicherstellen, dass Buttons mit kostenpflichtig beschriftet sind, bevor Sie draufklicken oder dass die Kosten aufgestellt sind vorher.
Es komme auch manchmal vor, so Wühler, dass man gar nicht weiß, ob die Kündigung über einen Online-Dienst am Ende auch tatsächlich wirksam geworden ist. Insgesamt sind Verbraucherschützer skeptisch, was den Nutzen von Online-Kündigungsdiensten angeht. Hermann Josef Tenhagen.
Eigentlich finde ich ja, das kann jeder selbst. Also man sollte ja nicht so viele Verträge haben, dass man komplett den Überblick verloren hat und deswegen sollte man eigentlich Kündigung selbst machen und selbst machen können.
Bei online abgeschlossenen Abos oder Verträgen geht das seit letztem Jahr in der Regel mit einem Kündigungsbutton. Auf einer solchen Schaltfläche steht dann jetzt kündigen oder Kündigung abschließen. Und der Kündigungsbutton sollte direkt auf den Webseiten von Streamingdiensten, Mobilfunkanbietern oder anderen Vertragspartnern zu finden sein. Ansonsten reicht bei den meisten Verträgen eine E-Mail oder ein Einschreiben. Für die gibt es online auch genügend kostenlose Vorlagen, sagt Verbraucherschützerin Wühler.
Und das ist nicht sehr kompliziert, was ich angeben muss. Natürlich einmal meine Daten, damit die Kündigung zugeordnet werden kann und dann einfach die Erklärung, dass ich kündige, entweder zu einem festen Datum, wenn ich auch vielleicht meine Kündigungsfrist kenne. Ansonsten können Sie einfach schreiben zum nächstmöglichen Zeitpunkt.
Außerdem sollte man sich die Kündigung bestätigen lassen. Trifft die Bestätigung dann ein, dann kann man sicher sein, dass das Abo oder der Vertrag auch wirklich endet.
Der Verbrauchertipp von Ulrike Schuld. Nach 12.10 Uhr geht es hier gleich um die Rolle von Kanzler Scholz im Ampelstreit. Tschüss, sagt Julia Reimer.